Hallo, hier ist das Ärztepaar Rona Gompuya. Wir wollten uns heute darüber unterhalten, wer wir sind, wo wir herkommen und wie uns oder wie sich der Weg so geschlagen hat, dass wir jetzt hier sind und diesen Podcast veranstalten. Rona beginnt.
Oh nein, ich muss lachen.
Ja, ist gut. Ach,
Ich
ist in
bin
Ordnung.
ich, du bist du. Okay, also, woher wir kommen. Also primär ist es, ich fange einfach mal an.
Von dir aus.
Von meiner Seite aus, ich war 5,5 Jahre alt. Meine Eltern sind aus dem Iran hierher geflüchtet nach Deutschland. Und die erste Stadt, wo wir waren, war Osnabrück damals, beziehungsweise Bad Rottenfelde, das ist da in der Nähe Osnabrück-Braunschweig. Und da sind wir in einem Heim untergekommen und haben da erstmal für ein paar Monate, ich kann mich auch nicht jetzt genau erinnern, für wie viele Monate, aber für ein paar Monate haben wir im Heim gelebt. Und da waren auch ganz viele aus dem Iran, die geflüchtet waren. Und an für sich hatte ich eigentlich eine sehr, oder habe ich eigentlich sehr, eine sehr gute Erinnerung. Da war viel Musik, ich kann mich daran erinnern, dass da ganz viel Musik war jeden Abend und das sah aus wie eine Jugendherberge. Das heißt, wir hatten ein Zimmer gehabt, diese Zimmer hatten Doppelbetten und da haben wir halt, damals waren wir zu dritt, also meine Eltern und ich. Und dann war halt im Nebenzimmer halt die andere Familie. Es gab einen Spielplatz draußen. Und es gab keine Küche zum Kochen. Das heißt, wir hatten gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie persische Gerichte, das, was wir kannten, aus dem Iran zu kochen. Sondern wir haben das Essen gegessen, was uns angeboten worden ist. Und es gab 3 Mahlzeiten. Und ich habe richtig tolle Erinnerungen, weil ich kannte vorher kein Schwarzbrot. Das gab es im Iran gar nicht oder gibt es das, glaube ich, immer noch nicht. Und da habe ich das erste Mal Graubrot kennengelernt und Gulasch und alles Mögliche so an deutsches Essen.
Und kannst du dich denn daran erinnern, wie war das denn für dich, als du, oder kannst du dich daran erinnern, wo ihr dann hierher gekommen seid?
Ja.
Also wo ihr aus dem Iran hierher gekommen seid?
Ja.
Was war das für ein Gefühl?
Das war, also meine Eltern haben das ja halt ziemlich lange geheim gehalten, weil, wie gesagt, wir ja geflüchtet sind. Und zu mir hatten sie halt gesagt gehabt, also als ich im Flieger war. Und ich wusste schon ziemlich früh, habe es geahnt, dass wir in ein anderes Land fliegen. Und als wir im Flieger waren, wir sind mit einem Flugzeug geflüchtet, da dachte ich, wir fliegen jetzt und fliegen in eine höhere Etage. Also ich hatte meine bildliche Vorstellung von der Welt war nicht kugelrund, sondern irgendwo muss ja die Straße nach oben gehen. Und diesen Weg nehmen wir als Flugzeug und fliegen quasi eine Etage höher und da ist in Deutschland. Und ich kann mich richtig gut erinnern, unsere Landung war in Frankfurt gewesen und meine Eltern hatten, ich hatte kurze Haare, so ein riesen diese 80er Jahre Clips, ne, in Pink auf meine, weiß ich nicht, 10 Zentimeter langen Haaren, Maximum, raufgetan. Das war an deren Zeichen von Rotes Kreuz, dass wir angekommen sind, so. Und
Und kannst du dich dann an die Zeit in Iran erinnern?
ja, sehr gut. Also dadurch, dass ich so einen Cut hatte im Leben, kann ich mich ganz gut dran erinnern, wie es da im Iran war. Und auch da hatte ich eine schöne Zeit gehabt. Also ich kann mich überhaupt nicht an, doch, das ist gelogen. Also was ist gelogen? Ich habe es vergessen. Also ich kann mich an Krieg erinnern. Das war damals Iran gegen Irak-Krieg. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern.
Was denn da?
Ja, also wir haben ja im Bereich des Militärbereichs, weil meine Mutter hat ja bei der Bundeswehr gearbeitet im Iran und wir haben dort in dem Bereich gelebt und dann gingen immer die Sirenen an und dann müssten wir immer die Lichter ausmachen und dann sind wir unter den Tischen, haben wir uns immer versteckt. Ich habe keine Ahnung, warum man immer unter den Tisch gegangen ist
Zum Schutz,
oder.
damals kamen ja immer die Flugzeuge, die irakischen Flugzeuge, und haben dann Bomben
Ja,
gestreut.
aber dann
Und
nicht.
wenn, ja, aber man ging dann davon aus, wenn deine Bombe oder wenn das Haus einstürzt, dass du dann geschützt bist von der Decke, dass dir die Steine sozusagen nicht auf
Nicht auf
dich
meinen
fallen.
Kopf fallen, sondern
Richtig,
auf den
ja, das
Tisch
ist
und dann auf
die,
meinen Kopf. Okay.
ja. Aber das ist die
Jedenfalls,
Theorie gewesen.
ja,
Aber
oder
das
ein
heißt,
Keller
wenn
waren
es,
wir auch sehr
genau,
oft.
wenn es eine Explosion in der Ecke gibt und es kommt zu Erschütterungen, wenn irgendwas runterfällt, Lampe und so, dass du dann geschützt
Ja,
bist.
oder im Keller. Und das Krasse ist, also das hatte ich, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt gehabt, dass mein Vater versucht hatte halt, damals gab es da meinen Bruder nicht und ich war das einzige Kind von denen und er hat echt versucht, mir die Angst wegzunehmen. Und ich habe Feuer als Kind immer geliebt. Da hat er mich auf die Terrasse gebracht und es war wirklich sichtweise, wo du sehen konntest, dass die Wohnung halt explodieren und Bomben hochging. Und dann hat er die Ruhe aufbewahrt und mir immer gesagt, oh, guck mal, ein Feuerwerk, oh, guck mal, noch ein Feuer und noch mal ein Feuer und hat mir das als cool und schön dargestellt, damit ich keinen Schrecken kriege. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass noch ein Haus hochgeht, weil ich habe es gar nicht gecheckt, so, ne? Das sind da Menschenleben oder das sind Häuser, die kaputt gehen. Ich dachte, das sind immer Feuerwerk und die richtig krass groß halt als Feuerwerk da dargestellt worden sind, ne? Und das ist mir wirklich sehr gelungen. Nichtsdestotrotz hat man ja später halt die Nachwirkung ja auch trotzdem gespürt. Das ist, glaube ich, nochmal so ein extra Thema. Aber ich kann mich halt sehr gut dran erinnern. Aber ich kann mich auch an die schöne Zeit erinnern mit Familie und Besucherei und an den Norden zu fahren mit dem Auto und etc.
Und wie war es dann, als du dann hier warst und wie ging es dann weiter?
Ja, hier waren wir im Heim, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Da waren wir erst mal ein paar Monate im Heim gewesen mit anderen Leuten und ich habe zum ersten Mal blondhaarige Menschen gesehen. Ich kannte ja keine blonden Haare im Iran, gab es alle nur dunkel. Habe mich auch gleich in den ersten Jungen verliebt. Der hieß damals Sven. Den ja klar, und seine Schwester hieß Sabrina. Und ich habe damals meine erste Puppe, die wir in Deutschland geholt haben, habe ich auch Sabrina genannt. Damit spielen ja unsere Kinder heute noch mit. Und ja, dieser Sven war quasi, hatte blonde Haare, blaue Augen, kann mich alles erinnern. Der hat uns allerdings auch beklaut im Heim. Der ist eingebrochen und hat alles, was wir hatten, halt an bisschen Geld quasi halt geklaut. Da waren wir ein paar Monate und dann kamen wir in eine Wohnung und ja, dann ging ich dort zum ersten Mal quasi hier in die Vorschule. Ich konnte kein bisschen Deutsch, ne, woher auch. Und damals zu unserer Zeit gab es auch sowas nicht wie für Einwanderer, Deutschkurs oder Kind, dass die Kinder, die erstmal Deutsch lernen, weil ich war ja schon fast 6, ne? In der Vorschule ging ich ja dann da. Und ich habe quasi Deutsch, ich war in eine Klasse, die perfekt Deutsch reden konnten. Ich habe nichts verstanden, nichts. Und dann musste ich als Kind immer so eine halbe Stunde mich hinsetzen im Kreis, weil die Lehrerin ein Buch vorgelesen hat. Ich meine, es ist sowieso anstrengend, auf den Stuhl eine halbe Stunde sich hinzusetzen. Und dann habe ich nichts verstanden. Und ich habe mir immer bildlich vorgestellt, ich stehe jetzt gleich auf und reiße dir dieses Buch aus der Hand und laufe damit weg, weil was soll das? Ich verstehe nichts, ne? Und aber das lief. Also innerhalb von kurzer Zeit kam die Sprache. Bei Kindern geht's ja ganz schnell.
Und hattest du denn das Gefühl, dass du dann willkommen bist oder hast du dich fremd gefühlt oder warst du gleich integriert? Wie war's?
Ich hatte keine großen Probleme gehabt. Also dadurch, da überhaupt null Probleme gehabt. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich nicht integriert wurde oder dergleichen und habe mich total wohl gefühlt. Von Anfang bis zum Schluss, sag ich mal, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, was du, glaube ich, auch später dazu kommst, was die Erfahrung, die du hattest, hatte ich als Frau, Mädchen nicht gehabt. Kurz gefasst, dann war ich von Bad Rottenfelde, dann hatten wir Gerichtsverhandlungen und jedenfalls gehabt. Dann sind wir halt angenommen, dann hatten wir diesen blauen Pass gehabt bekommen.
Was heißt das?
Das ist so ein Asylantenpass, dass man halt hier leben darf und arbeiten kann und aber halt
du hattest
unbefristeten Asyl
Aufenthalt. Aber das war so halt für Ausländer, die einen unbefristeten Aufenthalt hatten. Mit diesem Pass konntest du aber nicht nach Ausland reisen.
Ja?
Ja.
Konnte man nicht. Ich dachte, ich konnte damit nicht nach Iran reisen, aber überall anders konnte man reisen. Nee.
Du konntest es nicht rausreisen.
Das weiß ich nicht, da gab es auch das Geld nicht, um rauszureisen. Ja. Keine Ahnung. Also wir sind auch nicht nach Ausland gereist. Okay. Insofern kann es sein, aber dadurch, dass wir es auch nicht gemacht haben, gab es es nicht. Ja. Und dann sind wir nach Hamburg, weil meine ganze Familie quasi mütterlicherseits war in Hamburg und dann sind wir nach Hamburg gezogen und dann ging ich quasi in der ersten Klasse, ging ich dann hier in Hamburg zur Schule bis zur 13. Klasse und habe dann in Hamburg mein Abi gemacht und habe mich dann beworben fürs Studium. War in der Zwischenzeit von Studium bis, also Abitur und Studium, war ich dann kurz in Amerika bei meiner Tante für 3 Monate, bei meiner Cousine und Tante, die da in Atlanta war ich. Und dann, als ich zurückkam, ja, dann habe ich angefangen zu studieren.
Genau, und dann warst du ja fertig und darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
Genau.
Genau, okay. Und ja, okay. Und unsere Wege?
Achso, und dann, Entschuldigung, und dann war das so gewesen, dass wir, ich glaube, mit 14 habe ich meinen deutschen Pass bekommen.
So früh, sicher?
Oder 16?
Ich ja. hab's mit 19
gekriegt. Nee, ich hab's früher bekommen. Ich hab's mit 14 bekommen oder 16, ich weiß es nicht. Es muss früher gewesen sein, weil, warte mal, aber es muss früher sein, weil als ich 14, 15 war, da waren wir auch mit meinen Eltern auf Gran Canaria, dann kann man damit wohl, ne? Weil er, unsere Eltern.
Konntest du aber nicht nach Amerika oder so, irgendwie
ja, das kann sein, weil mit 14 war meine, unsere erste Reise gewesen, da sind wir nach Gran Canaria geflogen und dann waren wir jedes Jahr auf.
Ja, aber ich glaube, den deutschen Pass haben wir alle gekriegt, das war dann die SPD-Regierung, Schröders Zeit, ja, genau. wo er das dann eingeführt hat, wo er an die Macht gekommen ist als Kanzler und dann hat er halt für die Ausländer, die jetzt gut integriert waren oder länger hier gelebt haben, das dann ermöglicht. Und das war 2000 oder 2001.
Aber
also,
ich hab,
oder nee. Ist 99, das war 99. 99, 98, um den Dreh war das.
Ich war nicht keine 18, als ich meinen deutschen Pass bekommen habe. Ich weiß nicht, ich war 60.
Sorry, ja, aber, ja, okay.
Ich bin vor dir deutsch geboren.
Ja, bist du. Sehr gut.
Und das Gute oder Schlechte ist, ich muss da, dann kommst du, ist, wir sind ja Doppelstaatsangehörige, also wir sind das einer der einzigen Länder, glaube ich, die beide Staatsangehörigkeiten hatten. Das heißt, ich durfte und konnte überhaupt das, mein Persisches gar nicht abgeben, weil ich, wenn ich nach Iran fliege, darf ich mit dem deutschen Pass nicht nach Iran fliegen, weil für Iran ist es so einmal Iraner, immer Iraner, du kannst es nicht ablehnen. Und da gibt es zwei. Und was schwierig für mich am meisten ist gar nicht, dass ich nicht hier integriert worden bin, wobei ich hatte nie das Gefühl, deutsch zu sein, muss ich auch dazu sagen. Meine Cousine, als ich 3 Monate dann in Amerika war, die ganzen Freunde dachten, sie wäre Amerikanerin. Und als wir miteinander geredet haben, Persisch geredet haben, dachten sie, wir reden Deutsch, weil die wussten, dass ich aus Deutschland komme. Also da war überhaupt nicht wichtig, aus was für ein Land oder woher du kommst, weil die waren ein bisschen offener. Das Schwierige, und ich habe mich hier nie als komplett deutsch gefühlt, aber ich habe mich auch nie im Iran als komplett persisch oder iranisch gefühlt. Und das war das Schwierigste. Also für mich ist die schwierigste Phase.
War oder ist noch?
War, ist, ne? Mhm. Also ich kann nicht sagen, es wird mit dem Alter ja besser, weil man ja sozusagen angekommen ist allgemein im Leben, so, ne? Aber, ich war immer in Deutschland als Nicht-Deutsche, also, ne? Und immer mit der Fragestellung, woher kommen Sie und warum können Sie so gut Deutsch, ne? Und ja, warum können Sie denn so gut Deutsch? Aus dem gleichen Grund kann ich auch so gut Deutsch. So, ne? Nur weil ich anders aussehe, heißt es ja nicht, dass ich die Sprache nicht beherrschen darf oder muss. Mhm. Aber wenn ich im Iran bin, und da ist es nicht unbedingt anders, weil da merkt man ja schon, dass ich nicht fließend, also ich rede schon fließend Farsi, aber ich rede nicht deren Sprache und ich habe deren Sprüche und Slangs nicht drauf. Und die merken sofort, dass ich aus dem Ausland komme und für die habe ich auch, bin ich auch keine Iranerin, so, ne? Also ich habe mich immer zwischen diesen Zwiespalt zu leben.
Okay, aber
war hart.
Okay, das verstehe ich. Aber was kannst du denn den Leuten empfehlen? Oder dir selber?
Ich weiß nicht, was ich den Leuten, also Leute aus meiner Sicht oder Leute, die Deutschen oder Iraner,
nein,
so.
Ja, aber die das Problem oder? Haben. Also die eingewandert sind, aufgewachsen sind und aber
also was
sich ja nicht da und nicht hier.
Es
doch,
gibt kein, das Gute mitzunehmen. Das habe ich dann versucht. Ne?
Ja, man muss sich
ich habe ja versucht, in mich zu, also was ich gerne mache und ist zum Beispiel zu integrieren. Integrieren bedeutet nicht nur die Sprache zu beherrschen. Du kannst eine Sprache beherrschen und du kannst trotzdem dich nicht integrieren. Aber auf der anderen Seite musst du auch die Gesellschaft haben, die dich überhaupt integriert. So, ne? Also es ist ja eine Sache, eine Integration bedeutet ja nicht nur, ist ja nicht aus der Sicht eines Immigranten, ne, beziehungsweise ist ja nicht nur Aufgabe eines Immigranten, sondern es ist auch eine Aufgabe von dem Land, der diesen Immigranten aufnimmt. Das ist so eine Zusammenarbeit. Und von meiner Seite aus, ich meine, ich habe mich integriert, ich beherrsche die Sprache, ich bin hier zur Schule gegangen, ich feiere alle Feiertage, die es in Deutschland gibt. Und ich würde auch alle anderen Feiertage feiern. Also es ist mir egal, ob ich Christ bin oder nicht bin oder Muslimin bin. Ich mag alle Feiertage feiern. So. Mhm. Und aber nur, ich meine, mehr als von meiner Seite aus, ne, kann ich ja gar nicht machen. Ich arbeite hier, ich feiere hier.
Aber, und ja, okay, aber worauf ich hinaus will, ist, um dich selber jetzt, oder wenn du sagst, ich fühle mich nicht da willkommen oder nee, heimisch genau. Und hier auch nicht heimisch. Was, du hast aber dann gesagt, dass du für dich ja den Weg gesucht hast und gesagt hast, okay, ich nehme das Beste von allen Seiten mit. Ja. Das ist dein genau. Weg gewesen. Okay. Und das ist ja vielleicht auch wichtig, dass dann für Leute, die auch in der Situation sind, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, die noch nicht drauf gekommen sind.
Genau, weil ich hatte ja damals die Wahl ja nicht. Ich wurde ja mitgezogen. Oder wir sind ja mitgezogen von unseren Eltern. So, ne? Das war ja eine Entscheidung von unseren Eltern, was ja auch keine falsche, ich sage ja nicht, dass sie falsch oder richtig war. Wir hatten keinerlei, wir konnten dann nicht entscheiden, so machen wir das, wagen wir diesen Schritt oder nicht. Ich bin ja nicht ausgewandert, sondern meine Eltern sind ausgewandert und haben mich mitgenommen. So. Und manchmal stelle ich mir schon vor, wie schön das sein könnte oder wie es sein könnte, wenn die im Iran geblieben wären. Weil im Endeffekt, wenn ich so die Menschen angucke, die dort leben, es kommt immer drauf an, aus welcher Klasse du kommst. Ne? Das hört sich voll hart an, aber hast du kein Geld, lebst du schlecht, hast du Geld, kannst du genauso gut leben wie hier in Europa, ja, und bist frei. Ne? Genau, es ist halt der Fahrradkette, das stimmt. Aber ja, also ich fühle mich hier weiterhin. Also es ist meine Heimat. Ich finde immer, Heimat ist da, wo du am meisten Erinnerung hast. Ja. Und ich habe hier in Deutschland, ich werde 41 Jahre alt dieses Jahr. Mhm. Und ich war 5,5, als wir hierher gekommen sind. Also meine ganze Erinnerung, meine ganzen Freunde, ich träume Deutsch, ich denke Deutsch, wenn ich so nachdenke. Und ich schimpfe auf Persisch dann. Ja. Aber es ist alles so vom Gefühl her, ne? Aber trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich Deutsch bin. Ich bin so ein Mixmax.
Okay. Und jetzt würde ich von meiner Sicht mal was erzählen, damit wir auch dann kurz zusammenkommen, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Ne? Also ich bin ein bisschen später mit meiner Familie, wir waren zu viert, das heißt mein Bruder und ich, zusätzlich zu meinen Eltern. Ich war 9,5, circa 10. Ich hatte die 3. Klasse in Iran beendet gehabt und kann mich natürlich dementsprechend an vieles erinnern. Auch bezüglich des Krieges, das war, finde ich, auf der einen Seite als Junge finde ich das immer ja cool, so Feuer und Flugzeuge, aber auf der anderen Seite war es dann auch schon immer belastend, wenn diese Sirene kam, oh shit, wir müssen uns wieder verstecken, alle Lichter aus, oder wir sind häufig, sehr häufig dann außerhalb immer Teherans gefahren, daran kann ich mich auch erinnern. Und halt da im Umkreis von Teheran musste man halt draußen dann übernachten, weil die ja da nie angegriffen haben, sondern immer in der Stadt.
War das und wegen Schulzeit, während der Schulzeit?
Während der Schulzeit. Also während der Schulzeit.
Du bist dann auch nicht mehr zur Schule gegangen?
Ja, wann? Die Schulzeit ist ja immer, man war ja in Iran immer getrennt. Das heißt, wir Jungs und Mädchen waren getrennt. Die Mädchen hatten immer morgens Schule, das heißt von 8 Uhr bis 13 Uhr. Und wir Jungs hatten immer ab 13 Uhr bis 17 Uhr Schule. Irgendwie so war das.
Aber oder? Bist du denn zur Schule gegangen, wenn du außerhalb von Teheran da
warst? Ja, über Nacht waren wir außerhalb von Teheran. Dann musstest du ja morgens wieder reinfahren.
Okay, alles klar.
Damit ja die Leute zur Arbeit fahren. Und dann aber das Grausame war oder das Schreckliche, als Kind verstehst du das ja auch nicht so ganz, nimmst du das ja nur die Bilder mit, dass dann du halt durch die Stadt gefahren bist und einige Ruinen gesehen hast, wie die Häuser dann kaputt waren und so. Das war halt, glaube ich, das war nicht schön. Und oder halt, wenn die Raketen geworfen worden sind Raketenangriffe waren, hast du auch die Raketen dann gesehen und dann hast du diese Explosion dann durch den Fenster gesehen, das, was du ja beschrieben hast. Mhm. Und rückwirkend belastend, als Kind ist es nicht belastend, aber im Nachhinein zum Beispiel habe ich, das hast du ja auch festgestellt, Silvester immer bin ich sehr schreckhaft Und ich glaube, das kommt, das kommt da.
Ganz gut, darf ich eine Pointe da erwähnen? Ganz kurz.
Ganz kurz.
30 ja. Sekunden Pointe. Mach ich, und dann kommen wir zum Punkt. Und zwar Silvester, ich, Puja, kriegst du Silvester nie aus dem Haus, ne? Also, an für sich mag ich Silvester auch überhaupt nicht, aber gar nicht aus, mit der Begründung, warum Puja das nicht mag. Und ein Silvester, da war ich sogar schwanger gewesen und wir waren bei meiner Tante in Bielefeld und da wollten wir Silvester einfach nur mal essen gehen. Nee, Puja wollte nicht. Ja, dann meinte sie, genau, wir wollten erstmal essen gehen. Dann meinte sie, nee, Silvester, wir waren zu Hause. Dann meinte sie, okay, dann lass uns auch wenigstens, Silvester wird raus. Und da hatte meine Tante gesagt, da wird nicht geböllert, wir gucken, da ist ein Feuerwerk, wir gucken uns das nur an. Ja, alles klar, dann gehen wir dorthin. Was passiert? Es passiert nichts, ne? Es ist harmlos, es sind nicht mal viele Leute, keine Massenveranstaltung, nichts. Ein einziger lässt eine Rakete hinter uns los und dann kippt die Flasche um und die Flasche kippt so um, dass die Rakete direkt auf Puja zugeht, an seine Stirn, Rasurhaare, das heißt, dieser Schliff, der hatte genau
ich musste rechts, meine Haare um 3 cm ranschneiden.
Weil er genau vorne so eine Verbrennung am Stirn hatte und die Haare wurden komplett abgebrannt. Und sorry, das muss ich einmal erwähnen, weil das, bevor man Schiss hat,
das kriegt man ja auch wieder, genau.
Zieht man an.
Und genau, das war lustig für alle Beteiligten, für mich nicht. Nee, aber,
für dich nicht, aber ich konnte nicht.
Ja, genau. Aber ich glaube, das kommt halt daher und immer noch, aktuell ist ja auch halt so Kriegszeiten und so und rückblickend war es echt nicht schön und ich glaube, jeder hat seine Folgen dann mitgenommen, die Eltern natürlich noch mehr und für die war es dann noch belastender. Und dann war der Entschluss, glaube ich, meiner Eltern, dass sie dann auswandern. Uns haben sie so vorbereitet, indem sie uns gesagt haben, oder mir gesagt haben, okay, wir machen eine lange Reise, aber jetzt nicht gesagt, dass wir dauer weg sind und so. Und dementsprechend, mir war das dann auch irgendwie bewusst. Und in dem Jahr hatte ich dann die Schule beendet und wir haben so eine Abschlussreise gemacht und die ganzen Verwandten dann besucht und uns dann von denen verabschiedet. Und bei mir ist es ja so, dass die meisten Verwandten ja in Iran sind. Ich habe ja hier keine Verwandten in Deutschland oder halt in Amerika. So, und dann sind wir auch in Frankfurt gelandet und das war für mich sehr aufregend, in diesem riesen Flugzeug. Das war ja auch Boeing und diese Doppeldecker. Oh Mann, war das, also als Kind war das voll cool. Und dann sind wir in Karlsruhe, dann sind wir nach Karlsruhe gegangen, über Karlsruhe. Diese Geschichte muss ich erzählen, weil das sehr witzig ist. Weil mein Vaters Freund und der wollte uns nach Schweden irgendwie
schmuggeln.
Ja, und dann aufgeregt saßen wir im Auto und sind dann nach Hamburg gefahren, weil der Onkel von meiner Mutter als einziger Verwandter dort noch gelebt hatte. Sind wir 2 Tage hier geblieben und was ich sehr aufregend fand, erstens habe ich alle diese Zeitschriften, diese Fernsehzeitschriften gesammelt, weil ich so diese Bilder mochte. Und hier gab es Bananen, also da in Iran, in Kriegszeit, Schokolade, Bananen, diese ganzen exklusiven Sachen gab es nicht so häufig. Musstest du halt echt kämpfen drum, dass du das dann findest. Und das fand ich immer sehr aufregend. Und dieser Geruch in Oktober, dieses feuchte, rauchige Geruch vom Wetter, das werde ich auch niemals vergessen. Mm. Und dann sind wir nach Hamburg und über Hamburg sind wir dann, glaube ich, Flensburg, keine Ahnung, irgend so eine Grenze sind wir da angekommen und dann sollten wir uns Kinder hinten unter der Decke verstecken und der Freund von meinem Vater wurde dann so nervös, dass er über den und dann hat er uns die Pässe vorgezeigt und dann zugemacht und dann sollte er losfahren und ist dann über Kannstein, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, wurde dann so nervös, wo die Zollbeamten ihn nochmal angehalten haben und meinen so, nee, nochmal Passkontrolle und dann ist es irgendwie dann aufgeflogen. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann sollten wir nach Amerika,
also zurück nach Hamburg.
Dann sollten wir nach Amerika zu meinem Onkel und Tante, das hat dann nicht geklappt. Und mein Vater hat einen sehr guten Freund in Kanada gehabt, der auch in Paris gelebt hat. Der wollte uns dann irgendwo nach Frankreich bringen oder nach Kanada. Hat auch nicht geklappt. Also sind wir dann in Hamburg geblieben und haben dann den Asylantrag dann gestellt und waren dann für 18 Monate in Heim. Das war lustig am Anfang. Da war keine Iraner außer wir. Und da waren Schwarzafrikaner, Russen, aus Indien, Pakistan. Und da gab es auch nicht dreimal am Tag Essen serviert, also so wie du das kanntest, sondern wir hatten eine gemeinsame Küche, gemeinsame Toiletten, gemeinsame Duschen.
Das hatten wir aber auch.
Ja, ja. Aber die, also die aus Afrika zum Beispiel, wo man Essen kochen wollte, hatten dann auf einmal die Idee gehabt, dass sie ihre Haare schneiden müssen. So, das heißt, die einen haben ihre Haare geschnitten, die anderen haben, oder wir Kinder haben dann Fußball gespielt in der Küche. Und dann waren die Älteren mit Kochen beschäftigt. So. Und sonntags hatten die auch irgendwie dieses Ritual, wo die immer in die Kirche gehen. Und danach gab es immer Fisch bei denen. Das heißt, das ganze Heim hat dann nach Fisch gerochen. So. Und jedenfalls wurden wir dann so, dass das halt für meine Eltern dann sehr anstrengend war. Und dann sind wir nach wurden wir dann nach Neuwiental. Da haben wir diesen auch Antrag gestellt. Antrag wurde das erste Mal abgelehnt. Dann nochmal Gerichtsverhandlungen, sodass wir das dann auch gekriegt haben. Mit dem blauen Pass sind dann nach Neuwiental verschickt worden, in so eine Sozialwohnung. Katastrophe war das. Das war, die einzige Ghettostraße in Neuwiental. Da gibt es nur eine Straße, da wurden wir versetzt. Und da gab es gefühlt, keine Ahnung, jeden Abend Polizeieinsätze, aber einmal im Monat Schießereien. Da waren wir, ach so, in Heim muss ich auch einmal erzählen, war schrecklich, da wurden wir versetzt, wir haben ganz oben gelebt, also gewohnt, und dann hatten meine Eltern sich dann gekümmert, dass wir ein größeres Zimmer kriegen, was auch cool war, aber damals gab es dann irgendwie Demo gegen Ausländer und so, das war die erste Erfahrung, wo sie dann mit Stein geworfen haben und ich habe am Fenster geschlafen und da hat ein Stein wieder mal, ja, lustig, ne? Mein Kopf fast verfehlt, so. Das ist eigentlich traurig, aber Glück gehabt, ne? So, was? Und dann.
Und, also, ich dachte, ihr habt oben gewohnt.
Nee, oben, und dann also haben wir einen größeren. Genau, und dann haben wir einen anderen, wo unser Antrag bestätigt, sind dann nach unten, bam, kriegst du als Danke so ein Stein. Das war das. Und sind dann nach Neuwiental gezogen. Und für mich war das in der Schule, halt in der dritten Klasse, also ich habe in Iran die dritte Klasse beendet, musste hier ein Jahr lang Deutsch lernen. Und es war halt für mich schwierig, ich glaube, weil mein Sprachzentrum im Gehirn halt nicht so fit ist, aktiv ist wie bei dir, war es für mich schwierig. Und aber natürlich konntest du dann nach einem Jahr Deutsch sprechen. Aber das Krasse ist, ich war immer in Mathe so gut, ich war immer schneller als die Lehrerin fertig. Weil in Iran bist du ja Mathe, ja. Wirst du ja
genau. Die ersten drei Jahre im Iran deckt 7 Jahre Deutschland.
Richtig, also von den Dings. Und hatte dann Gymnasium Dings gekriegt, Zulassung sozusagen, und musste dann auf dem Gymnasium, okay? Neuwiental, Ghettostraße, dann Gymnasium Süderelbe, Neugraben. Dieses Gymnasium war ich und einer, der in der 13. Klasse war, die einzigsten Ausländer. So, und die Erfahrung war, die meisten haben mich sehr gut aufgenommen, aber ich muss auch sagen, da war eine Lehrerin, das werde ich auch niemals vergessen, hat mich dann irgendwie, wir waren da 19 Monate gerade mal in Deutschland, so, und hat mich dann vor der Klasse hingeführt und ich musste zur Tafel gehen und musste dann was schreiben. Das war so ein Diktat, wo ich was schreiben sollte, und da war jedes zweite Wort falsch. Ja, also, und hat sie mich dann bloßgestellt und so, dass die ganze Klasse gelacht hatte. Und eine andere meinte so, auch eine andere Lehrerin war so, und dann war es damals so, dass man halt vom Staat immer Hilfe gekriegt hat, damit man sich halt so Klamotten aussucht. Und dann alle hatten Nike-Schuhe gehabt, ich wollte auch mal Nike-Schuhe haben. Und die Lehrerin, das war ihr Spruch, warum trägst du denn Nike-Schuhe?
Ach, ich dachte, das war ein Schülerspruch.
Und danach hat der Schüler das dann übernommen. Also diese Erfahrungen waren halt nicht schön. Wir sind dann von Neuwiental, weil das so schrecklich ist, wollten meine Eltern umziehen und sind dann in einem besseren Stadtteil verfrachtet worden. Wilhelmsburg. Super, da ist nicht nur eine Straße Ghetto-Straße, sondern ganz Wilhelmsburg ist eine Ghetto-Straße. So, und
aber weißt du was, woher sollen die Eltern das dann wissen?
Nein, ne? Das war nicht deren Dings. Das war von der Behörde. Haben die Wohnung gesucht und die Wohnung wurde denen dann gegeben. Das heißt ja nicht, ich gehe mal auf die Suche und suche mir eine Wohnung. Das war denen zugeteilt. Da kannst du nichts machen. Nee. Und sind dann in Neuwinter, von Neuwinter nach Wilhelmsburg. Super, cool, war ich auch auf dem Gymnasium.
Aber dann warst du nicht der einzige Ausländer dann.
Auf dem Gymnasium nicht, nein. Aber, da kam ich dann, da war ich in der 9. Klasse, man muss sagen, von 11 Fächern, 10 Vieren gehabt, eine 1 in Sport. So. Davon, von diesem Zeugnis von 10 Vieren und einer 1, hatten 4 Leute das gehabt. Ich inklusive und 3 deutsche Mitbürger, also deutsche Schüler. Ich wurde als einziger dann empfohlen, oder meine Eltern wurden dann dazugeholt, wo dann die Empfehlung ausgesprochen ist, dass ich halt kein Abi machen soll, sondern doch lieber eine Ausbildung machen sollte. Und daraufhin habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Meine Eltern, man muss auch sagen, im iranischen Kulturkreis ist es immer so, was ein Arzt sagt und was ein Lehrer sagt, ist immer heilig. Für meine Eltern stand fest, okay, nee, der hat recht, der Lehrer, der soll mal halt kein Abi machen. Meinen sie, ja, mach doch mal eine Ausbildung, vielleicht ist es ja besser für dich. Und daraufhin meinte ich so, nee, mache ich nicht. Ich gehe dann auf eine Realschule, mache meinen Realabschluss in Wilhelmsburg. Und dann habe ich das auch noch gemacht, habe meinen Realabschluss dann absolviert, so dass ich dann ein Zeugnis hatte oder ein NC hatte, dass ich dann auf ein Aufbaugymnasium gehen konnte in Harburg. Da waren auch fast nur Ausländer. Und habe dann dort Abitur gemacht. Und habe ich ja vorhin auch erzählt.
Und als du Abitur gemacht hast, warst du der Streber.
Ja, war ich der Streber. Weil ich glaube, bei mir hat es dann so einen Klick gemacht, als der Klassenlehrer damals gesagt hat, ich sollte lieber Ausbildung machen, hat es bei mir oben einen Klick gemacht, wo ich dann gesagt habe, nee, den zeige ich allen jetzt so.
Ich muss sagen, oh Gott, das ist schon so lange, müssen wir kurz Break machen und dann kommen wir zum nächsten Podcast und erzählen da, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe Freundinnen, die bei denen halt damals, also ich habe Puja durch Mädel seine beste Freundinnen kennengelernt und die haben mir erzählt, dass er immer fast vom Stuhl runtergefallen ist durch dieses Schnipseln und Drankommen. Immer nach vorne noch runter und ist was vom Stuhl gefallen. Also das war, und ich weiß noch ganz kurz dazu, immer wenn er in der Zeit Klausuren zurückbekommen hat, da war er total schlecht drauf und keiner wollte, hatte Angst immer ihn anzusprechen und so, du sag mal, alles okay, ja, ich hab verkackt und so, das war so schlimm. Okay, was hast du denn bekommen? Ja, richtig, also ich verstehe das, ich habe eine 2 plus, nee, 13 Punkte, 12 Punkte bekommen und ich habe für eine 1 gelernt.
Ja, genau, aber ich glaube, das war rückblickend auch immer dieses immer versuchen dann so gut zu sein oder besser zu sein, damit du dann, glaube ich, in der Gesellschaft akzeptiert wirst. Ich glaube, wenn du das dann, ja, ich glaube schon, dass du halt immer dann diese Zielstrebigkeit, also für mich jetzt, ich spreche nur für mich, entwickeln musste, damit ich dann auch eine Bestätigung kriege, weil ich habe ich hatte eher das Problem, dass ich hier nicht mich, also was heißt, ich habe mich integriert, ich habe das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre, weil dass ich bin was Besonderes, er und ich was Besonderes im Positiven, sondern was Negatives, der gehört nicht dazu, okay, ich gehöre nicht dazu, ich muss dann, ja, um akzeptiert zu werden, muss ich ja besser als du sein. Und das war dieses.
Aber ist heute immer noch.
Aber es ist dann ja so gewesen, dass diese, glaube ich, Zielstrebigkeit auch dann bezüglich der Arbeit war es ja so. Man muss immer, okay, ich muss, weil ich ja anderen Herkunft bin, muss ich mehr arbeiten, besser sein als der Kollege, der hier geboren ist oder halt ein Deutscher, damit ich dann zum Beispiel mehr OPs dann kriege oder. Dieser Kämpferstatus war dann, glaube ich, in einem dann bei mir jedenfalls drin, so durch die negative Erfahrung. Und für mich war es dann, und es ist ja langfristig, wenn du in immer so ein Gefühl bist, ist es ja dann auch sehr schrecklich, weil du dann ja auch dann die Gesellschaft gar nicht dann akzeptierst und du immer Schwierigkeiten hast, ne? Und für mich, deswegen hatte ich dir die Frage gestellt, für mich war dann, wo ich gesagt habe, ey, du bist ein Iraner, der hier in Deutschland lebt, in Iran genauso wie du, bist du ja auch Ausländer und hier ja auch, also fühl dich doch einfach hier heimisch. Egal, was die anderen sagen, was die anderen denken. Immer heutzutage, es ist ja immer noch so, dass bei der Arbeit ja diese ältere Generation, die sagen, sie können aber ja so gut Deutsch sprechen. Woher kommt das? Mhm. Wollen sie dann nicht wieder zurück? Ich meine, diese Fragen kann ich gar nicht mehr hören. Ja. Aber ich habe es ja für mich, ich habe mich früher immer darüber aufgeregt. Wie kann das sein? Aber jetzt im Nachhinein lache ich nur noch darüber, weil ich für mich im Klaren bin, ey, ich gehöre zu dieser Gesellschaft, wollen, ob sie es wollen oder nicht, ich gehöre dazu, ja, und es ist einfach so, nicht? Und unsere Kinder gehören sowieso dazu, ja? Und die haben diese, Gott sei Dank habe ich das Gefühl, dass sie diese Probleme gar nicht mehr, so in dem ich die Erfahrung gemacht habe, haben sie gar nicht mehr.
Aber so. Das liegt auch vielleicht daran, muss ich auch mal ganz kurz, und da müssen wir wirklich unterbrechen, das liegt aber auch daran, dass die Eltern von unseren Kindern, also wir, diese Sprache von hier gut beherrschen, mehr integriert sind, mhm, und dieses Leid, was unsere Eltern hatten, also wer fühlt sich denn wohl, alles aufzugeben, von null anzufangen, was Bildung angeht, Status angeht, alles, das wird dir alles weggenommen. Stell dir mal vor, du und ich, beide Ärzte, müssen aus irgendwelchen Gründen irgendwo auswandern und sagen, tut mir leid, also du bist kein Arzt, Abitur, nein, hast du auch nicht, also du hast Maximum Realschulabschluss, also so ist es ja unsere Eltern gegangen, du hast Maximal Realschulabschluss, und wenn du Bock hast, kannst du alles nochmal mit 30 Jahren, also meine Eltern waren ja, meine Mutter war 28, 29, mein Vater war dann 33, 34, wenn du Bock hast, kannst du wieder von vorne anfangen zu studieren, also ne, wir haben es ja automatisch, diesen Frust ja auch mitbekommen.
Genau, und dieses, dass sie halt nicht akzeptiert sind, und es war ja gar nicht auch diese ein, was jetzt heutzutage ja so ist, dass du halt diese Deutschkurse hast, dass du versuchst, deine Leistung, was in den
Land... Und Deutschland hat sich auch weiterentwickelt.
Ja, meine ich ja. Ursprungsland, was du gelernt hast, dass du hier das weiter übst und ausüben kannst, das gab es ja damals alles nicht. Ja. Ne? Du musstest wie null anfangen. Und dementsprechend habe ich für mich entschlossen, ey, es ist halt so, ich gehöre dazu, ob ihr es wollt oder nicht. Und, und dementsprechend auch diese Kampfstatus auch nicht mehr, muss ich nicht. Ich habe alles, oder wir haben alles jetzt erreicht hier, und ich fühle mich auch gut integriert, ne? Also, und es ist ja auch, ich komme auch mit allen zurecht, so, und es macht ja auch Spaß, aber es war hart, also es war nicht einfach, und
anzukommen, wo wir jetzt
sind. Und ich möchte halt nicht, dass unsere Kinder die Erfahrungen machen, die wir gemacht haben, und ich hoffe,
ja. Aber wobei, die Erfahrung, die wir gemacht haben, hat uns so das gemacht, was wir sind. Ne? Also das gehört zu uns, und das ist vollkommen absolut okay.
Das hat auch unser Charakter hier geprägt.
Total.
Aber es ist aber kein schönes Gefühl, nicht in bestimmten Situationen willkommen zu heißen. Was Besonderes im negativen Sinne zu sein. Ne? Also es ist kein gutes Gefühl, und das muss man nicht unbedingt machen. Ja. So, dass sich das stärkt, ist richtig. Und dass du halt für gewisse Sachen kämpfen musst, um irgendwas zu erreichen, ist auch richtig, nicht? Aber muss man nicht unbedingt haben.
Ich glaube, darüber können wir jetzt stundenlang reden, aber am besten beenden wir das hier. Und ich würde mal sagen, das nächste Mal, da haben wir gleich ein Thema. Es ist auch ein Thema, was... einige von euch schreiben uns ja auch regelmäßig an, über welche Themen wir sprechen sollen. Und das ist auch ein Thema, was mehrfach quasi uns vorgegeben worden ist. So, erzählt doch mal, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Und ich glaube, das ist ein super Ansatzpunkt, dann beim nächsten Mal zu erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, und never forget, lebt in jetzt und nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Adios.
Ich würde mich auch gerne verabschieden. Es war wieder einmal sehr spaßig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir würden uns über positive Bewertung eurerseits sehr freuen, und wenn ihr unser Podcast weiterhin folgt und uns unterstützt dabei. Bis demnächst. Tschüss.